Kapitel 30. Mrs. Jennings begab sich sofort nach ihrer Rückkehr zum Zimmer der beiden Mädchen, öffnete die Tür, ohne die Reaktion auf ihr Klopfen abzuwarten, und trat mit ehrlich besorgter Miene ein. »Wie geht es Ihnen, meine Liebe?« fragte sie Marianne mitfühlend, doch diese drehte nur ihr Gesicht zur Seite und versuchte gar nicht erst zu antworten. »Wie fühlt sie sich, Miss Dashwood? Die Arme, sie sieht sehr schlecht aus. Kein Wunder. Ja, es ist nur zu wahr. Er heiratet in Kürze. So ein Windhund. Ich kann ihn nicht ausstehen. Mrs. Taylor hat es mir vor einer halben Stunde erzählt. Und sie wiederum hat es von einer engen Freundin von Miss Gray persönlich. Sonst hätte ich es bestimmt nicht geglaubt. Ich wäre beinahe in Ohnmacht gefallen, als ich es gehört habe. Na, hab ich gesagt, da kann ich nur sagen, wenn das stimmt. Dann ist er mit einer jungen Dame aus meiner Bekanntschaft ganz abscheulich umgesprungen. Und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er einen rechten Drachen zur Frau bekommt. Und dabei bleibe ich, meine Liebe. Verlassen Sie sich drauf. Ich kann es nicht leiden, wenn Männer sich so aufführen. Und wenn ich ihm jemals wieder begegne, werde ich ihm eine Standpauke halten, wie er lange keine erhalten hat. Aber einen Trost gibt es, meine liebe Miss Marianne. Er ist nicht der einzige erstrebenswerte junge Mann auf Erden. Und mit Ihrem hübschen Gesicht wird es Ihnen nie an Verehrern fehlen. Ach, das arme Ding. Ich will Sie nicht länger stören. Besser, sie weint sich aus und fertig. Zum Glück kommen ja heute Abend die Paris und die Sandersons. Das wird sie aufheitern. Daraufhin schlich sie auf Zehenspitzen aus dem Zimmer, als dächte sie, Lärm werde den Kummer ihrer jungen Freundin noch verschlimmern. Zum Erstaunen ihrer Schwester entschied sich Marianne, mit den anderen zu speisen. Eleanor riet ihr sogar davon ab. Aber nein, sagte sie, sie wolle hinuntergehen. Sie könne es durchaus ertragen und dann werde weniger Aufhebens von ihr gemacht. Eleanor war froh, dass sie sich aus solchen Beweggründen ein Weilchen beherrschte, obwohl sie es für unwahrscheinlich hielt, dass ihre Schwester das ganze Dinner überbleiben würde, und sagte nichts mehr. Sie glättete ihr so weit möglich das Kleid, während Marianne noch auf dem Bett lag, und war bereit, sie ins Esszimmer zu begleiten, sobald sie gerufen wurden. Dort sah Marianne dann zwar sehr elend aus, aß aber mehr und war ruhiger, als ihre Schwester erwartet hatte. Hätte sie zu reden versucht oder auch nur die Hälfte von Mrs. Jennings gut gemeinten, aber unbedachten Nettigkeiten wahrgenommen, wäre es mit der Gelassenheit wohl bald vorbei gewesen. Aber keine Silbe kam ihr über die Lippen, und ihre Versunkenheit bewahrte sie davor zu verfolgen, was rings um sie geschah. Eleanor wusste Mrs. Jennings Freundlichkeit zu würdigen, auch wenn ihr Überschwang oft anstrengend und manchmal fast lächerlich wirkte, und ließ ihr den Dank und die Artigkeiten zuteilwerden, zu denen ihre Schwester nicht fähig war. Die gute Freundin sah, dass Marianne unglücklich war, fand, sie habe ein Anrecht auf alle erdenkliche Linderung und verwöhnte sie zärtlich wie eine Mutter ihr Lieblingskind am letzten Ferientag. Marianne bekam den besten Platz am Kamin, wurde mit sämtlichen Köstlichkeiten des Hauses zum Essen verführt und mit dem neuesten Klatsch unterhalten. Wenn die traurige Miene ihrer Schwester nicht jeglicher Heiterkeit einen Dämpfer aufgesetzt hätte, wären Mrs. Jennings Versuche, Liebeskummer mit einer Mischung aus Bonbons, Oliven und prasselndem Feuer zu kurieren, für Eleanor sogar sehr amüsant gewesen. Sobald sich allerdings Marianne dieser fortwährenden Nötigung bewusst wurde, konnte sie nicht mehr bleiben. Sie stieß einen kurzen Jammerlaut aus, bedeutete ihrer Schwester, ihr nicht zu folgen, stand auf und eilte aus dem Zimmer. »Das arme Herzchen«, rief Mrs. Jennings, sobald sie fort war. »Es tut mir richtig weh, wenn ich sie so sehe. Und jetzt ist sie doch wahrhaft hinausgegangen, ohne den Wein auszutrinken. Und die gedörrten Kirschen, lieber Gott, nichts scheint ihr zu helfen. Wenn ich nur wüsste, was sie mag, ich würde die ganze Stadt danach absuchen lassen. Also es ist schon sehr seltsam, dass ein junger Mann ein so hübsches Mädchen dermaßen schlecht behandelt. Aber wenn die eine Seite viel Geld hat und die andere fast gar keins, meine Güte, dann schert man sich um sowas nicht mehr.« »Die Dame, ich glaube, Sie nannten sie Miss Gray, ist also sehr reich?«
50.000 Pfund, meine Liebe. Haben Sie sie mal gesehen? Ein adrettes, elegantes Mädchen heißt es, aber nicht hübsch. Ich kann mich noch sehr gut an ihre Tante erinnern, Biddy Henshaw. Die hat einen steinreichen Mann geheiratet.
Aber in dieser Familie sind alle reich. 50.000 Pfund.
und was man so hört, kommt es gerade rechtzeitig, denn er soll restlos abgebrannt sein.
Kein Wunder, wo er ständig mit seinem Zweispänner und den Jagdpferden durch die Gegend flitzt.
Naja, das Gerede hat nichts zu bedeuten. Aber wenn ein junger Mann, sei es wer es sei, daherkommt, einer hübschen jungen Frau seine Liebe erklärt und ihr die Ehe verspricht, hat er kein Recht, sie mir nichts, dir nichts sitzen zu lassen, nur weil er verarmt ist und ein reicheres Mädchen ihn nehmen will.
Wieso verkauft er in einem solchen Fall nicht seine Pferde, vermietet sein Haus, schafft die Dienstboten ab und krempelt gleich alles von Grund auf um?
Ich wette, Miss Marianne wäre bereit gewesen zu warten, bis alles wieder im Lot ist.
Aber in unseren Tagen geht so etwas nicht. Auf ihr Vergnügen wollen die jungen Männer von heute auf keinen Fall verzichten.
Wissen Sie, was für ein Mädchen Miss Grey ist? Soll sie liebenswert sein?
Ich habe nichts Schlechtes über sie gehört. Genau genommen habe ich überhaupt wenig über sie gehört. Außer, dass Mrs. Taylor heute früh sagte, Miss Walker habe mal angedeutet, sie glaube, dass Mr. und Mrs. Allison nichts dagegen hätten, wenn Miss Grey heiratet, weil sie und Mrs. Allison sich nicht vertragen.
Und wer sind die Allisons?
Ihre Vormünder, meine Liebe. Aber inzwischen ist sie erwachsen und darf selbst entscheiden. Da hat sie wahrhaftig eine reizende Wahl getroffen.
Sie schwieg kurz.
Ihre arme Schwester ist wahrscheinlich auf ihr Zimmer gegangen, um ungestört zu weinen.
Gibt es nichts, womit man sie trösten könnte?
Das arme Herzchen. Es kommt mir grausam vor, sie allein zu lassen. Naja, nachher schauen noch ein paar Freunde vorbei. Das wird sie ein wenig aufheitern. Was sollen wir spielen?
Whist kann sie nicht ausstehen, das weiß ich. Aber gibt es kein anderes Gesellschaftsspiel, das sie mag?
Liebe Madame, diese freundlichen Überlegungen sind ganz unnötig. Marianne wird ihr Zimmer heute bestimmt nicht mehr verlassen. Wenn möglich, werde ich sie dazu überreden, früh zu Bett zu gehen. Sie braucht Ruhe.
Ja, ich glaube, das wird das Beste sein. Sie soll selbst vorschlagen, was sie zu Abend essen will, und dann ins Bett gehen.
Lieber Gott, kein Wunder, dass sie die letzten 1-2 Wochen so schlecht und niedergeschlagen ausgesehen hat. Wahrscheinlich quält sie da schon die ganze Zeit. Und nun hat der Brief heute Morgen die Geschichte beendet. Das arme Herzchen. Ich hatte wirklich keine Ahnung, sonst hätte ich um nichts in der Welt noch darüber gewitzelt.
Aber woher sollte ich das auch wissen?
Ich glaubte fest, es sei nur ein normaler Liebesbrief.
Und junge Leute mögen es doch, wenn man sie damit aufzieht.
Lieber Gott, wie bekümmert werden Sir John und meine Töchter sein, wenn sie das hören? Wenn ich meinen Verstand beisammen gehabt hätte, wäre ich auf dem Heimweg in der Conduit Street vorbeigefahren und hätte ihnen davon erzählt. Aber ich sehe sie ja morgen.
Sie müssen Mrs. Palmer und Sir John gewiss nicht eigens bitten, Mr. Willoughby vor meiner Schwester nie mehr zu erwähnen oder auch nur die geringste Anspielung auf das Geschehene zu machen. Sie sind ja beide gutmütig und werden selbst erkennen, wie grausam es wäre, in Mariannes Gegenwart zu zeigen, dass sie davon wissen. Und je weniger sie auch mich auf das Thema ansprechen, desto mehr werden auch meine Gefühle geschont. Das können Sie sich ja vorstellen, liebe Madame.
Oh, lieber Gott, ja, natürlich. Es muss schrecklich für sie sein, wenn man darüber redet.
Und was ihre Schwester angeht, so werde ich ihr gegenüber sicher um nichts in der Welt ein Wort verlieren. Das haben sie ja beim Dinner gemerkt. Und auch Sir John und meine Töchter werden nichts sagen, denn sie sind sehr rücksichtsvoll und aufmerksam. Besonders, wenn ich ihnen einen Wink gebe, was ich auf jeden Fall machen werde. Ich für meinen Teil finde, je weniger über solche Sachen geredet wird, desto besser. Desto eher ist es vorbei und vergessen. Und was kann das ganze Gerede schon ausrichten?
In diesem Fall kann es nur Schaden anrichten. Vielleicht mehr als in manch ähnlichem Fall, denn die Sache war von Umständen begleitet, die sich aus Rücksicht auf die Beteiligten nicht als öffentlicher Gesprächsstoff eignen. Und in einer Hinsicht muss ich Mr. Willoughby Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er hat meiner Schwester gegenüber kein formales Eheversprechen gebrochen.
Ach, das Gesetz, meine Liebe! Spielen Sie nicht seinen Verteidiger. Kein formales Eheversprechen.
Nachdem er sie in Allenham House überall herumgeführt und schon die Zimmer ausgesucht hat, in denen sie später wohnen würden.
Um ihrer Schwester willen durfte Eleanor das Thema nicht weiter vertiefen. Und sie hoffte, man würde dies auch um Willoughbys Willen nicht von ihr verlangen. Er mochte zwar ein wenig gewinnen, wenn die ganze Wahrheit ans Licht käme. Marianne jedoch würde sehr viel verlieren. Nach kurzem Schweigen auf beiden Seiten brach es erneut aus der munteren Mrs. Jennings heraus.
»Tja, meine Liebe,
Das Sprichwort, es sei kein Wind so bös, dass er nicht irgendwem etwas Gutes herbeiblase, ist schon richtig. Denn für Colonel Brandon steht es nun umso besser. Am Ende wird er sie bekommen. Doch, bestimmt. Bis es Midsommer ist, sind die beiden verheiratet, glauben Sie mir. Lieber Gott, da wird er sich aber freuen über diese Nachricht. Hoffentlich besucht er uns heute Abend. Er wäre ohnehin eine bessere Partie für ihre Schwester. 2000 im Jahr ohne Schulden oder sonst einen Pferdefuß. Außer freilich das kleine Kind der Liebe. Ja, das habe ich vergessen. Aber das kann man gegen ein geringes Entgelt auch woanders aufziehen lassen. Und was hat das schon zu bedeuten? Delaford ist ein schönes Haus, das sag ich Ihnen. Ein richtig schönes altmodisches Haus. Komfortabel und behaglich. Eingeschlossen von hohen Gartenmauern, an denen die besten Obstspaliere im ganzen Land wachsen. Und dann der Maulbeerbaum in der einen Ecke. Lieber Gott, wie Charlotte und ich uns den Bauch vollgeschlagen haben, das eine Mal, als wir dort waren. Dann gibt es noch einen Taubenschlag, ein paar wunderbare Fischteiche und einen sehr hübschen künstlichen Bach. Kurz alles, was das Herz begehrt. Außerdem liegt es in der Nähe der Kirche und ist nur eine Viertelmeile von der Mautstraße entfernt. Es wird einem also nie langweilig. Man braucht sich nur neben die alte Eibe hinter dem Haus zu setzen, dann sieht man alle Kutschen, die vorbeifahren. Oh, es ist ein schönes Haus. Der Fleischer gleich in der Nähe im Dorf und nur einen Steinwurf entfernt das Pfarrhaus. Für meinen Geschmack tausendmal hübscher als Barton Park, wo sie sich das Fleisch aus 3 Meilen Entfernung schicken lassen müssen und kein Nachbar näher wohnt als ihre Mutter. Na, ich werde den Colonel so bald wie möglich ermutigen.
Der Appetit kommt beim Essen, das wissen wir doch.
Wenn wir ihr bloß den Gedanken an Willoughby austreiben könnten.
Ja, wenn wir das könnten, Ma'am, sagte Eleanor, dann wären wir besser dran, mit oder ohne Colonel Brandon. Damit erhob sie sich und ging zu Marianne, die sie wie erwartet in ihrem Zimmer vorfand, in stummem Elend über die Reste eines Feuers gebeugt, das bis zu Eleanors Eintreten die einzige Beleuchtung gewesen war.
»Du lässt mich besser allein«, war alles, was ihre Schwester von Marianne zu hören bekam. »Ich lasse dich allein«, sagte Eleanor, »wenn du zu Bett gehst.«
Anfangs weigerte sie sich, unduldsam und in ihr Leid verbohrt. Doch die ernsten, wenn auch sanften Überredungsversuche ihrer Schwester beschwichtigten sie. Sie gab nach und Eleanor sorgte dafür, dass sie den schmerzenden Kopf aufs Kissen bettete, sodass zu hoffen stand, sie werde ruhig schlafen. Erst dann ließ sie sie allein. Sie ging in den Salon und kurz darauf gesellte sich Mrs. Jennings zu ihr, ein gefülltes Weinglas in der Hand.
»Meine Liebe«, sagte sie beim Eintreten, »mir ist gerade eingefallen, dass ich den allerfeinsten Constantia-Dessertwein im Haus habe. Und so habe ich ein Glas für ihre Schwester mitgebracht. Mein armer Mann, wie gern er den getrunken hat. Er sagte immer, nichts auf der Welt würde ihm so gut gegen seine Gichtanfälle helfen. Tragen Sie den zu Ihrer Schwester nach oben.«
»Liebe Ma'am«, erwiderte Eleanor und musste lächeln, weil Mrs. Jennings den Wein gegen so unterschiedliche Beschwerden empfahl, »wie gütig von Ihnen. Aber ich habe Marianne gerade zu Bett gebracht und hoffe, sie schläft jetzt schon. Und da ich glaube, nichts tut ihr so gut wie Ruhe, würde ich, wenn Sie gestatten, den Wein gern selbst trinken.« Mrs. Jennings bedauerte, dass sie nicht 5 Minuten eher gekommen war, gab sich aber mit diesem Kompromiss zufrieden, und während Eleanor einen kräftigen Schluck nahm, dachte sie, dass die Wirksamkeit bei Gichtanfällen vorerst wenig Bedeutung für sie haben mochte, dass jedoch die Heilkräfte des Weins im Falle von Liebeskummer bei ihr nicht weniger vonnöten waren als bei ihrer Schwester. Colonel Brandon traf ein, als die Gesellschaft beim Tee saß, und aus der Art und Weise, wie er im Zimmer nach Marianne Ausschau hielt, schloss Eleanor sofort, dass er weder erwartete noch wünschte, sie hier zu sehen. Kurz, dass er den Grund für ihre Abwesenheit bereits kannte. Mrs. Jennings kam nicht auf diesen Gedanken, denn kaum war er da, ging sie quer durchs Zimmer zu dem Teetisch, an dem Eleanor den Vorsitz führte, und flüsterte, »Der Colonel schaut genauso ernst rein wie sonst auch. Er weiß noch nichts. Erzählen Sie es ihm, meine Liebe.« Wenig später schob er einen Stuhl neben den ihren und mit einem Blick, der ihr eindeutig verriet, dass er Bescheid wusste, fragte er nach ihrer Schwester. »Marianne geht es nicht gut«, sagte sie. »Sie war den ganzen Tag unwohl und wir haben sie überredet, sich schlafen zu legen.« »Dann«, erwiderte er zögernd,
dann ist womöglich das, was ich heute Morgen gehört habe, dann ist vielleicht mehr Wahres daran, als ich anfangs glauben mochte. Was haben Sie denn gehört? Dass ein Herr, bei dem ich Grund zu der Annahme hatte, dass ein Mann, von dem ich wusste, dass er verlobt war. Wie soll ich es Ihnen nur sagen? Wenn Sie es bereits wissen, was bestimmt der Fall ist, können Sie es mir doch ersparen.
Sie meinen Mr. Willoughbys Heirat mit Miss Grey, antwortete Eleanor mit erzwungener Ruhe.
Ja, wir wissen alles. Dies scheint ein Tag allseitiger Aufklärung zu sein. Uns wurde es heute Morgen kundgetan. Mr. Willoughby ist unergründlich. Wo haben Sie es erfahren?
Bei einem Schreibwarenhändler in Pall Mall, wo ich etwas besorgen musste. Zwei Damen warteten gerade auf ihre Kutsche und die eine erzählte der anderen von der bevorstehenden Hochzeit in einer Lautstärke, die keine Heimlichkeit kannte, sodass ich notgedrungen alles mitbekam. Mehrmals fiel der Name Willoughby, John Willoughby, was mich hellhörig machte. Dann folgte die felsenfeste Behauptung, hinsichtlich seiner Vermählung mit Miss Grey sei nun endgültig alles beschlossen. Es sei kein Geheimnis mehr, sie werde schon in wenigen Wochen stattfinden. Dazu allerlei Einzelheiten über die Vorbereitungen und dergleichen. Hauptsächlich an eines erinnere ich mich, weil es mir half, den Mann noch eindeutiger zu identifizieren. Sobald die Feier vorbei sei, würden sie nach Combe Magna fahren, auf seinen Landsitz in Somersetshire. Meine Verblüffung, nein, ich kann unmöglich beschreiben, was ich fühlte. Da ich noch im Laden blieb, nachdem sie gegangen waren, ließ ich mir erklären, dass die mitteilsame Dame eine Mrs. Allison gewesen sei. Und inzwischen habe ich erfahren, dass dies der Name von Miss Grays Vormund ist.
Das stimmt. Aber haben Sie auch gehört, dass Miss Grey 50.000 Pfund besitzt? Wenn überhaupt, liegt darin vielleicht eine Erklärung.
Kann sein. Doch Willoughby ist imstande, zumindest glaube ich.
Er hielt kurz inne, dann fuhr er fort mit einer Stimme, die sich selbst zu misstrauen schien.
Und Ihre Schwester? Wie hat sie?
Sie leidet entsetzlich. Ich kann nur hoffen, dass es nicht zu lange dauert. Es ist ein grausamer Schlag. Ich glaube, bis gestern hat sie nie an seiner Liebe gezweifelt. Und selbst jetzt. Ich bin mir allerdings fast sicher, dass er ihr niemals wirklich zugetan war. Ein hinterlistiger Betrüger ist das. Und in mancher Hinsicht scheint er mir auch noch kaltherzig.
Ja, allerdings, sagte Colonel Brandon. Aber ihre Schwester denkt nicht. Ich glaube, sie sagten so etwas. Sie urteilt nicht wie sie.
Sie kennen ihr Wesen und können sich vorstellen, wie bereitwillig sie ihn immer noch entschuldigen würde, wenn es möglich wäre. Er gab keine Antwort, und als kurz darauf das Teegeschirr abgeräumt und Kartenrunden gebildet wurden, mussten sie das Thema fallen lassen. Mrs. Jennings, die sie während des Gesprächs erfreut beobachtet hatte und damit rechnete, dass sich die Wirkung von Miss Dashwoods Mitteilung in einer je aufflammenden Fröhlichkeit auf Seiten Colonel Brantons zeigte, wie es einem Mann in der Blüte seiner Jahre, am Ziel seiner Wünsche und auf dem Gipfel seines Glücks anstand, musste verblüfft zur Kenntnis nehmen, dass er den ganzen Abend über noch ernster und nachdenklicher war als sonst. Kapitel 31. Nach einer Nacht, in der sie besser geschlafen hatte als erwartet, erwachte Marianne am nächsten Morgen in dem nämlichen Bewusstsein ihres Elends, über dem sie am Vorabend die Augen geschlossen hatte. Eleanor ermutigte sie nach Kräften, über das zu reden, was sie fühlte, und bis zum Frühstück hatten sie das Thema wieder und wieder durchgesprochen, wobei sich Eleanor durch stets dieselbe unerschütterliche Sichtweise und liebevolle Ratschläge auszeichnete und Marianne durch stets dieselben ungestümen Gefühle und sprunghaften Ansichten. Manchmal bildete sie sich ein, Willoughby sei so unglücklich und unschuldig wie sie selbst. Dann wieder war sie absolut untröstlich, weil sie ihn so gar nicht entlasten konnte. In der einen Sekunde ließen der Rest der Welt und dessen Aufmerksamkeit sie völlig gleichgültig, in der nächsten wollte sie sich für immer von ihnen abschotten und in der dritten allem energisch Widerpart bieten. In einem Punkt jedoch blieb sie sich treu, wenn es darauf ankam. Sie ging Mrs. Jennings möglichst aus dem Weg und schwieg hartnäckig, wenn sie gezwungen war, ihre Gegenwart zu ertragen. Ihr Herz verschloss sich Mrs. Jennings, die fest glaubte, sie könne sich durch Mitgefühl in ihr Leid hineinversetzen.
»Nein, nein, nein, das geht nicht«, rief sie. »Sie fühlt nichts. Ihre Freundlichkeit hat nichts mit Mitleid, ihre Gutmütigkeit nichts mit Zartgefühl zu tun. Alles, was sie sucht, ist Klatsch, und sie mag mich jetzt nur, weil ich ihr welchen liefere.«
Es hätte dieser Äußerung nicht bedurft, um Eleanor zu bestätigen, wie ungerecht ihre Schwester in ihrem Urteil über andere oft sein konnte. Aus übersensibler Kultiviertheit und weil sie einer erregbaren, leidenschaftlichen Empfindsamkeit und gepflegten, glänzenden Manieren zu viel Bedeutung beimaß. Wie die Hälfte der Menschheit, sofern die Menschheit überhaupt zur Hälfte klug und gütig sein sollte, war Marianne bei all ihrer vortrefflichen Begabung und Veranlagung weder vernünftig noch unvoreingenommen. Sie erwartete, dass andere das Gleiche dachten und fühlten wie sie und beurteilte deren Beweggründe nach der unmittelbaren Wirkung ihrer Taten auf sie selbst. So ereignete sich, während die Schwestern nach dem Frühstück zusammen in ihrem Zimmer saßen, ein Vorfall, durch den Mrs. Jennings in ihrer Wertschätzung noch tiefer sank. Marianne's eigene Haltlosigkeit war der Grund, warum Mrs. Jennings' Tun zum Anlass erneuter Verzweiflung wurde, obwohl sie es wirklich nur gut gemeint hatte. Mit einem Brief in der ausgestreckten Hand und fröhlich lächelnd trat sie ins Zimmer, fest überzeugt, sie werde Trost spenden, und sagte: »So, meine Liebe, da bringe ich Ihnen etwas, was Sie aufrichten wird.« Marianne hatte genug gehört. Blitzartig erschien vor ihrem inneren Auge ein Brief von Willoughby, voller Zärtlichkeit und Reue, in dem er alles Vorgefallene zufriedenstellend und überzeugend erklärte. Und gleich im Anschluss Willoughby persönlich, der beflissen ins Zimmer stürzte, um zu ihren Füßen den Beteuerungen des Briefs durch seine beredte Miene Nachdruck zu verleihen. Doch das Werk eines Augenblicks wurde im nächsten zerstört. Sie erkannte die Handschrift ihrer Mutter, die ihr bisher nie unwillkommen gewesen war, und in der bitteren Enttäuschung, die auf diesen Höhenflug überschießender Hoffnung folgte, war ihr, als sei alles bisherige Leid belanglos gewesen. Mrs. Jennings' Grausamkeit war mit Worten, die Marianne in glücklichen, beredsamen Augenblicken durchaus zur Verfügung standen, nicht zu beschreiben. Sie konnte ihr nur mit Tränen Vorwürfe machen, die ihr hemmungslos und ungestüm aus den Augen stürzten. Freilich waren diese Vorwürfe an ihr gegenüber verschwendet. Mrs. Jennings verwies weiterhin auf den tröstenden Brief und zog sich nach vielen Mitleidsbekundungen zurück.